geht es auch um Wachsamkeit im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich lässt es einfach die ganze Zeit nicht los, wirklich zu sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir einfach damit rechnen können, dass Jesus wiederkommt. Es kann sein, es dauert nur 500 Jahre oder länger, wir wissen es nicht. Aber egal, ob es so lange dauert oder heute Morgen oder übermorgen oder in 20 Jahren ist, der Herr möchte, dass wir vorbereitet sind. Und das spüre ich immer wieder, wie das der Herr so zu mir sagt, wirklich dieses Bereitsein ist so wichtig, dass unsere Herzen vorbereitet sind. Und da habe ich eine Stelle aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Ich lese einfach mal so die ersten Verse, ich meine, es ist nicht lang, ich lese nicht das Ganze, aber die ersten Verse, die mich da so bewegen, wo Paulus es also schreibt. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über eine Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Und dann kommt das Gewaltige, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Amen. Paulus macht hier einen ganz knallharten Unterschied zwischen denen, die in der Nacht sind, und zwischen denen, die im Licht sind. Dass der Tag des Herrn kommt mit plötzlichen Verderben über denen, die in der Finsternis sind, die nicht im Licht sind. Und es heißt an einer anderen Stelle, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Zeit der Dieb kommt, hätte er gewacht. Und wir sind aber nicht von denen, die in der Finsternis sind, heißt es im Vers 4. Wir sind Kinder des Lichts. Wie sind wir Kinder des Lichts? Aus Gnade, durch die Errettung in Jesus, wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben. Wir sind zu Kindern des Lichts gemacht, durch unsere Entscheidung, aber gewirkt hat es der Herr. Und das ist eine wunderbare Zusage, nochmal so eine Bestätigung, also so ein Trost, für mich kommt da so ein Trost drüber, dass wir, die wir nicht in der Finsternis sind, dass uns der Tag nicht wie ein Dieb ergreift, sondern der Herr will, dass wir vorbereitet sind. Und vielleicht hat jeder von euch schon mal Erfahrung gemacht im Leben, so im Alltag, dass man in Situationen hineinkommt und man merkt, oh, ich war darauf nicht vorbereitet. Ich habe irgendwas verpasst. Und man merkt, es ist einfach zu spät. Ich kann jetzt nicht rausrennen und das noch holen, was ich vergessen habe. Geht einfach nicht mehr. Aber diesen Trost dürfen wir haben, wenn wir zu Jesus gehören. Wir sind im Licht und wir müssen nicht diesen Tag wie ein Dieb erwarten, sondern wir wissen, der Herr bereitet uns darauf vor, obwohl wir nicht wissen, wann es ist, ob es im Jahre 2000 noch was oder wie. Den Tag wissen wir nicht, aber wir wissen, wir sollen die Zeiten erkennen. Der Herr erinnert uns auch wieder daran, dass wir die Zeiten erkennen. Und dann heißt es im Vers 6, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Das heißt, auch als Kind des Lichts kann ich schlafen, aber als Kind des Lichts kann ich nicht nüchtern sein. Und das ist genau der Kampf, in dem wir stehen. wo dieser Kampf darum ist, dass wir es eben irgendwo verpassen könnten, weil jemand eifersüchtig ist, dass wir, die Kinder Gottes, im Licht sind und in Ewigkeit bei Jesus sein werden. Und deshalb sollen wir nicht schlafen, sondern wachen. Und jetzt geht es darum, wie können wir wachen? Was passiert, wenn ich schlafe? Wenn ich nachts da liege und schlafe, dann arbeite ich nicht, dann esse ich nicht, dann schreibe ich nichts irgendwie, dann spiele ich keine Musik, es sei denn, ich singe im Traum. Gibt's? Das gibt's. Er sagt uns weiter, wie wir wirklich wach sein können. Nämlich, indem wir erwachen und auf ihn warten, dass wir angetan sind mit dem Brustpanzer des Glaubens. Wenn ich etwas wache, dann ist mein Geist klar, dann ist mein Sinn klar und dann bin ich ja auf etwas ausgerichtet. Wenn man jetzt einen Wächter anguckt auf einer Mauer, einen Soldaten, der wacht für die Stadt, dass niemand einbricht, der schaut in eine gewisse Richtung oder schaut die Umgebung ab, um einfach mitzukriegen, kommt hier etwas gegen die Stadt, für die ich wache, oder kommt da nichts? Der ist konzentriert, der weiß, auf was er Ausschau halten muss, was rauben kann. Und das Interesse ist da, dass jemand uns wirklich auch von dem berauben will, dass wir genauso schlafen wie die anderen. Und mir ist immer wieder diese Stelle von dem Noah so wichtig, wenn ich wirklich an die letzte Zeit vor Jesus denke, wo es heißt, es wird in der letzten Zeit sein wie in den Tagen Noah. Die kaufen, essen, heiraten, machen alles Mögliche, was alles keine schlechten Sachen sind. Aber sie haben sich nicht um Gott geschert. Aber Noah hat gewacht. Noah hat auf die Stimme Gottes gehört. Noah hat Beziehung mit Gott gehabt. Und das ist der Punkt. Und deshalb fand ich auch, danke für die letzten zwei Lieder, die das nochmal so ausgedrückt haben, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns diese Gemeinschaft mit unserem Herrn, diese Lichtgemeinschaft mit unserem Herrn und diese Lichtgemeinschaft untereinander, dass wir uns die nicht rauben lassen. Dass wir die schützen, dass wir die wirklich bewachen. Weil wir zur Erlangung des Heils bestimmt sind. Wir sind ja dazu bestimmt, genauso wie die zu erschrecken oder verloren zu gehen, die Jesus nicht kennen, sondern wir sind dazu bestimmt, selber das Heil zu erlangen und noch andere mit hineinzuziehen, wirklich in dieses Heil zu kommen, in dieses Licht zu kommen. Und hat uns Paulus hier drei Punkte weitergegeben, die mir sehr, sehr wichtig sind, also für das, wie setze ich das im Alltag um? Mir ist es immer ganz wichtig, wie kann ich das im Alltag leben? In der Gemeinde ist es immer schön, wenn wir hier zusammenkommen und jeder bringt irgendwas mit, man hat ein gutes Wort oder man hat eine Ermutigung, ein Lobpreislied, eine Predigt und da ist es gut. Aber wie stehe ich das im Alltag? Und da heißt es im Vers 8, lasst uns angetan sein mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Zuerst Brustpanzer des Glaubens. Wenn mir verschiedene Situationen in den Sinn kommen, wo unser Glaube auch geprüft wird, wo wir in Situationen stehen, die schon lange anhalten und wo sichtbar nicht unbedingt eine Besserung eingetreten ist. Wie kann ich da im Glauben stehen, indem ich, oder im Brustpanzer des Glaubens sogar, das schützt mein Herz, das schützt wirklich meine lebenswichtigen Organe im Brustpanzer. Der ist nicht an die Knie oder an die Füße, sondern der ist wirklich über allen lebenswichtigen Organen, über meinem Herzen, meiner Lunge, wo ich atme. Und der Brustpanzer des Glaubens ist der Glaube an das, was Jesus für mich gemacht hat. Der Glaube, dass er wirklich dieses Werk vollbracht hat, dass er für mich gestorben ist und den Tod besiegt hat, wirklich das Finstere besiegt hat für mich. Und da kann ich im Glauben aufschauen. Das ist der Brustpanzer des Glaubens. Wenn ich den anlege, dann halte ich die Zusagen Gottes, das Wort Gottes höher als das, was mich gerade angreifen will. Ich schaue auf zu Jesus. Das, was mich entmutigen will, was dagegen steht, was von der Finsternis kommt, das sind Sachen, die meine Seele betreffen. Das ist Entmutigung, das ist Resignation, das sind Krankheiten, das sind Streit und Zwistigkeiten. Die kommen, die wollen mir das rauben, was mir gehört? Und wie kann ich da überwinden? Indem ich aufschaue auf Jesus. Im Hebräer 12 steht, dass wir aufschauen sollen auf Jesus, den Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Und es steht weiter hinten, weil wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, damit wir nicht in unseren Seelen ermatten. Und überlegt vielleicht mal bei euch selber, wo bin ich in Gefahr, matt zu werden? Wo ich denke, ach, wie lange muss ich noch durchhalten? Man ist erbaut und dann kommt eine Widrigkeit nach der anderen, ein Berg nach dem anderen, Dornen nach dem anderen, die Sorgen bringen wollen, die Entmutigung bringen wollen. Und dann will meine Seele matt werden. Ich denke, solche Situationen kennen wir alle, wo unsere Seele matt werden will. Was ist unsere Seele? Sind unsere Empfindungen, unsere Gedanken, wo die so mit den Umständen konfrontiert sind, dass es eine richtige Entscheidung ist, aus mir zu sagen, Herr, ich schaue auf dich, ich schaue hoch. Ich schaue nicht nur in diese Ebene, die sichtbar meiner Seele entgegensteht, sondern Herr, ich schaue auf dich, damit meine Seele nicht ermattet. Und das ist der Brustpanzer des Glaubens oder Festhalten im Glauben, indem ich die Wahrheiten Gottes dann höher schaue. Wenn ich auf Jesus schaue, schaue ich auf Jesus, schaue ich auf den, der am Kreuz für mich gestorben ist, weil er wurde erhöht. Und wenn ich auf Jesus schaue, schaue ich aufs Wort. Und wenn ich das Wort anschaue und hochhalte über meiner Situation, halte ich Jesus, halte ich die Wahrheit hoch über meiner Situation. Und egal, ich sage wirklich jetzt, egal, wo der Feind eine Tür gefunden hat. Wir können beten, dass der Herr uns Türen zeigt, wo wir wirklich auch Türen aufgemacht haben. Aber unsere Siegeswaffe ist wirklich das Wort Gottes und dass wir es bekennen, dass wir es glauben, dass wir es über unsere Situation aussprechen. Und es wird unser Herz schützen. Im Psalm 118, das ist für mich ein ganz wichtiger Psalm, ich weiß nicht, wieso er gerade zwischen dem kürzesten und längsten Psalm steht, aber ich denke, Gott hat sich was dabei gedacht. Da stehen viele Sachen auch drin, wie David damit Angriffen umgegangen ist. Und da heißt es dann an einer Stelle, die Rechte des Herrn behält den Sieg, die Rechte des Herrn ist hoch erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Das steht sogar zweimal, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und wer ist die Rechte des Herrn? Jesus sitzt zu Rechten des Herrn. Jesus behält den Sieg. Gottes Arm, Gottes Stärke behält den Sieg. Und darauf kann ich schauen. Und darauf, das kann ich auch hochhalten über meine Situation, weil ich vielleicht gar nicht mehr weiß, was ich beten soll. Sagen, Herr Jesus, du behältst den Sieg, du hast gesagt. Und unsere Versuchung ist, der wir gegenüberstehen, ist, dass wir Negatives bekennen. Ich weiß nicht, wie schnell ihr es selber merkt, dass dann Gedanken kommen, wo wir Negatives aussprechen und das hat genauso Kraft, weil unsere Worte Kraft haben, weil wir in unseren Worten wirklich was bewirken können. Und deshalb ist es wichtig, auf unsere Worte zu achten. Und wenn wir nichts mehr sagen können, vielleicht manchmal einfach nur ruhig zu sein und sagen, Jesus, schau auf zu dir, deine Rechte behält den Sieg an meinem Leben, in meiner Situation. Dann den Brustpanzer, der zweite Teil, die Liebe. Angetan mit dem Brustpanzer der Liebe. Wenn ich geliebt bin, wenn ich mich geliebt weiß, dann weiß ich, da bin ich ganz sehr geborgen, da bin ich glücklich und da stören mich andere Sachen nicht mehr. Da ist diese Sicherheit da. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder in der Liebe Gottes so bergen. Dass wir uns davon wirklich einhüllen, umgeben lassen. Es heißt im Römer 8, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dass wir uns immer wieder dieser Liebe aussetzen. Wenn man jetzt fragt, wie kann ich die Liebe Gottes empfangen? Wir haben sie einmal empfangen bei unserer Wiedergeburt. Aber indem ich mein Herz immer wieder öffne, hat man wieder Vergebung empfangen, nicht versuche es selber zu machen. Und indem ich dieser Abhängigkeit von Gott bleibe, sage, ich brauche dich. Und dann in den Momenten, wo ich denke, ich habe die Liebe gar nicht verdient, sage, Herr, ich brauche jetzt einfach deine Liebe. Halt mich einfach fest. Ich will mich einfach niedersetzen. Und vielleicht bin ich heute die ich am meisten predigen muss, aber vielleicht auch nicht. Das ist so kostbar, Und ja, wir können es noch viel öfter machen, uns wirklich zu den Füßen Jesu niedersetzen. Mancher kann das mehrere Stunden, wer arbeitet, kann es vielleicht nicht mehrere Stunden, aber der kann sich einfach ein paar Minuten einfach hinsetzen und sagen, Herr, ich will jetzt einfach deine Liebe empfangen und leg dir alles nieder. Uns wieder in diese Abhängigkeit begeben und einfach auf Jesus schauen, dankbar auf Jesus schauen für das, was er für uns gemacht hat. In der Liebe Jesu bergen. Wir können ihn nicht zuerst lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Wir können ihm keine Liebe entgegenbringen, aber wir können uns lieben lassen. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir wieder diese Liebe aufsaugen. Und wenn wir diese Liebe aufsaugen, dann sind wir wieder fähig, dass Liebe durch uns fließt. Mir ist immer dieses Bild der Braut so wichtig. Wir als Gemeinde sind der Braut Christi. Und zur Gemeinde gerade von Ephesus sagt Jesus in der Offenbarung, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe in der Predigt von Derek Prinz jetzt gehört, dass gerade im Epheserbrief viel über die Gemeinde steht, wer wir als Gemeinde sind. Dass wir die Braut Christi sind, dass wir die Armee sind, dass wir Tempel sind für Gott. Wer wir in ihm sind, das steht sehr, sehr viel im Epheserbrief drüber. Und zu der Gemeinde sagt Jesus in der Offenbarung, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es ist so schnell, dass wir diese Brautliebe verlassen, dieses nur auf den einen ausgerichtet zu sein und ihm nachzulaufen, mit bei ihm sein zu wollen. Aber wir dürfen darum bitten, dass Gott diese erste Liebe in uns wiederherstellt. Und das ist auch mein Gebet für uns, für mich selber, dass wir diese erste Liebe zu ihm wiederherstellen lassen, dass wir uns dort wieder hineinziehen lassen, dass wir unseren Blick wieder klar machen, dass wir dieses Licht Jesu zulassen, dass wir in dieser ersten Liebe uns ganz neu ausfüllen lassen und dieses Feuer für ihn dadurch neu entbrennt wird. Und es wirkt auch wieder auf den Glauben. Wenn wir so überwältigt sind von der Liebe Gottes, erbaut es uns auch im Glauben, weil wir wissen, wir sind geliebt und Gott ist für uns, Gott ist mit uns. Lasst uns als Braut Christi wirklich uns zubereiten. In der Offenbarung heißt, dass die Braut angetan ist mit der glänzenden, reinen Leinwand, was die Gerechtigkeiten der Heiligen sind. Es heißt, in der Elberfelder heißt es, ich kann es ja mal aufschlagen, Offenbarung 12. Offenbarung 19 steht es. 19, Offenbarung 19. Vers 8. Also der Braut wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also im Griechischen steht die Gerechtigkeiten der Heiligen. Für mich hat es zwei Bilder. Einmal schon die gerechten Taten, die wir tun in Jesus, aber auch die Gerechtigkeit, die wir in Jesus sind. Dass wir uns dort drin kleiden, dass wir wirklich wissen, ich bin gerecht gemacht in Jesus, dass ich diese Sicherheit habe, dass dort kein Zweifel ist, dass ich dort keinen Zweifel zulasse. Ja, hast du doch wieder was falsch gemacht und hat Gott dich jetzt noch lieb, dass wir diesen Gedanken wirklich widerstehen. Sondern wissen, wir sind zu Kindern des Lichts gemacht und Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und ich will in den Werken gehen, in den Werken, die Werke tun, die er vorbereitet hat, in den Wegen gehen, die er vorbereitet hat. Ich glaube, das sind die Gerechtigkeiten, die wir tun sollen. In den vorbereiteten Werken, die vorbereiteten Werke tun, in den vorbereiteten Wegen gehen. Das ist unsere Gerechtigkeit, die gerechten Werke zu tun, das Gute zu tun, was Jesus bereitet hat. Damit wir seinem Namen Herrlichkeit geben, damit wir Menschen die Liebe Gottes weitergeben können und das Gute tun, was Jesus gesagt hat und wofür er uns auch bereitet hat. Sein Wort weiterzugeben, Heil zu bringen, Versöhnung zu bringen, Menschen die Vergebung Gottes anzubieten. Und dann heißt es weiter, angetan mit dem Helm des Heils. Thessalonicher jetzt wieder. Helm des Heils, da geht es um unsere Gedanken. Dass wir auf unsere Gedanken achten, was ich jetzt gerade schon mit angeschnitten habe. Und diesen Helm aufsetzen, dass wir es beten, aber dass wir auf unsere Gedanken achten. Dass wir, und wie können wir am besten gute Gedanken haben, indem wir sie mit dem Wort Gottes füllen, indem wir sie mit dem füllen, was Jesus gemacht hat. Dass wir an das Denken, ihm dafür dankbar sind und unsere Gedanken damit erneuern, mit den Gedanken des Lichts, mit dem Hellen, mit dem, was Jesus über uns sagt. Uns mit dem füllen in Gedanken, wie Jesus uns sieht. Dann haben auch solche Worte von außen nicht mehr so viel Kraft, sondern dann können wir uns sehen, so wie Jesus uns sieht und können ihn annehmen. Das sind die Dinge, wie wir unser Herz bewahren können, in dieser Zeit, wo wir auf Jesus warten. Den Brustpanzer des Glaubens, wissen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat und sein Wort höher halten als die Situation, in der wir stehen. Seinen Sieg bekennen. Sein Wort ist die Wahrheit. Mir ist es letztens mal so bewusst geworden, wenn man jetzt sagt, okay, dann halte ich halt sein Wort höher, aber die Sachen sind ja da, die sind ja Realität. Die Situationen, in denen ich bin, die sind ja Realität. Aber sie sind nicht die Wahrheit. Und das ist für mich der Unterschied. Wenn da eine Krankheit ist, wenn da Zwistigkeiten sind in einem Leben oder wenn da Streit ist oder wenn da Herausforderungen sind, vor denen ich ja, vielleicht auch zittern könnte, dann sind die real. Aber die Wahrheit Gottes ist das Wort Gottes und das steht drüber und das ist größer. Und da möchte ich uns ermutigen, die Realitäten nicht als Wahrheit zu sehen, sondern das Wort Gottes behält den Sieg. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist unsere Rettung. Die Wahrheit des Wortes Gottes wird unser Leben auch verändern. Ja, lasst uns, die wir den Tag angehören, nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn wir sind nicht bestimmt zum Zorn, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns dazu bestimmt, das Heil zu erlangen. Und wenn er uns dazu bestimmt hat, dann hat er den Weg dazu. Dann lässt er uns nicht auf halber Strecke stehen. Dann hat er wirklich da einen Weg hindurch. Dann dürfen wir das wissen, diese Gewissheit dürfen wir haben, wenn wir dazu bestimmt sind, wenn Gott uns zu etwas bestimmt hat, dann gibt er uns die Ausrüstung dazu und da hat er den Weg schon vorbereitet dazu. Und daran ist es wichtig festzuhalten. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir wirklich sagen, Herr, du hast mich zum Heil bestimmt und das werde ich, davon lasse ich mich nicht abbringen und ich schaue auf dich und ich halte fest an deiner Wahrheit. Und ich halte fest an deiner Liebe. Ich will mich immer wieder lieben lassen von dir, Herr. Und dass wir unsere Gedanken immer wieder ausrichten darauf, was hat Ewigkeitswert. Ewigkeitswert hat es, was in Ewigkeit bestehen bleibt. Nämlich, dass Jesus auch möchte, dass andere diese Wahrheit erkennen und sein Reich sich ausbreitet. Menschen diese Erlösungsbotschaft hören. Und so können wir seine Wiederkunft auch beschleunigen. So können wir seine Wiederkunft auch noch intensiver erwarten, indem wir sagen, Herr, ich möchte, dass noch mehr Leute deine Botschaft hören und wissen, es gibt eine Erlösung für meine Sünde, es gibt eine Erlösung für meine Schuld, es gibt ein Heil für Krankheit, es gibt eine Ewigkeit bei Gott und da möchte ich, dass noch andere mit hinkommen. Und auch das gehört zur Vorbereitung dazu, dass wir das nicht vergessen. Gott hat uns alle Gnade gegeben, dass wir in das hineinkommen können, wozu wir bestimmt sind. Aber er hat es uns nicht nur für uns gegeben, sondern er hat es uns auch gegeben, dass wir es weitergeben können. Und damit möchte ich aufhören, dass wir diesen Blick bekommen von Jesus auch für die, die noch in der Finsternis sind, dass sie nicht überrascht werden, sondern dass noch viele in das Licht hineinkommen und Jesus erfahren. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich auch zu Kindern des Lichts gemacht hast, durch das, was du am Kreuz für uns getan hast. Keiner von uns kann sich's verdienen. Niemand ist gut genug, dass er sagen kann, ich brauche dich nicht. Herr, wir brauchen dich alle, Jesus. Aber danke, dass du es aus Gnade uns geschenkt hast, dass wir Kinder des Lichts sein dürfen. Vater, und ich bete, dass du uns gebrauchst, einfach noch vielen diese Erlösungsbotschaft zu bringen, dass du, Jesus, uns so liebst, dass du dich selber hingegeben hast, damit wir in Ewigkeit nicht verloren gehen, sondern das Heil erlangen. Und in dieser Zeit der Vorbereitung auf dein Wiederkommen bete ich, Vater, dass du uns im Glauben wachsen lässt, dass wir angetan sind mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, dass wir in deiner Liebe gewurzelt sind, Hass und Bitterkeit und Zorn und Eifersucht nicht zulassen, sondern wirklich in deiner Liebe immer wieder eingewurzelt sind, Herr. Dass sie unser Herz füllt und überfließt, Herr, zu allen anderen, die um uns herum sind. Und dass du unsere Gedanken bewahrst, Herr, durch den Helm des Heils, denn wir sind zum Heil bestimmt, Herr. Danke, Jesus. Und ich bete, dass wir in dieser Zuversicht an diese Woche gehen, Herr. In dieser Zuversicht und in den Situationen, in denen wir stehen, du, Heiliger Geist, uns längst und leidest, damit deine Herrlichkeit und dein Sieg in unserem Leben offenbar werden und durch uns, dort, wo wir stehen, in unseren Familien, in unseren Arbeitsstellen, in der Schule. Danke, Jesus. Wir vertrauen uns dir an, Heiliger Geist. Und wir danken dir, dass du uns gerne führst. In Jesu Namen. Amen.